Für mich, ein Mann, der bei seiner Frau ist, hat nicht ganz diesen heiligen Status, dass er Gott begegnen kann. Das kann bei Christus nie sein. Das dritte wären die 144.000 in der Offenbarung, die als jungfräulich bezeichnet werden und die sich mit Frauen nicht befleckt haben, dann wären diese 144 ja heiliger wie unser Heiland. Das kann nicht sein. Ich gäbe es nur zum Denken.
Gut, lassen wir das so stehen. Da kann ja jeder zu dir kommen, der darüber diskutieren will und später damit sprechen will. Meine Position habe ich dazu auch gesagt, das heißt, die brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ja, gibt es andere Fragen oder Stellungnahmen oder Meinungen?
Also das, was ich noch anmerken will, das ist, dass es sehr, wie du das schon gesagt hast, nicht primär um die Hochzeit oder Nicht-Hochzeit Jesu geht, sondern um den Versuch, die Inspiriertheit des Wortes Gottes anzuzweifeln. Und das wird ja heutzutage sehr oft gemacht. Und ich erfahre das eigentlich persönlich immer wieder. Wer nicht an die Inspiriertheit des Wortes Gottes glaubt, der kann nicht glauben. Und das ist ja die Auseinandersetzung, die wir führen. Das wollte ich nochmal deutlich hervorheben wollen.
Gut, danke für den Beitrag. Ich halte das auch für ganz wichtig. Ich hoffe, dass das mit herausgekommen ist. Eigentlich die Ehe Jesu ist mir so ein Detail als Auswirkung daraus, dass ich die Glaubwürdigkeit der Bibel grundsätzlich in Frage stelle. Und wir merken dann auch, wie absurd das wird, wenn ich das tue. Historisch und biblisch natürlich auch. Aber deshalb stürzen sich auch viele Leute auf solche Verschwörungstheorien, weil dann ist die Bibel für mich nicht mehr eine seriöse Auseinandersetzung. Ich muss mich mit ihr nicht mehr näher beschäftigen. Sie ist ein literarisches Produkt wie jedes andere auch. Ich kann sie abhaken. Deshalb, ich triff das häufig auf offene Ohren dabei, habe ich den Eindruck bei Menschen, manchmal auch unbewusst. Und da müssen wir auch dran festhalten, aber ich glaube auch für uns Christen braucht es manchmal so Argumente, die das unterstützen können. Weil wenn wir jetzt nur einfach sagen, das ist so, wirken wir für viele Menschen dogmatisch und fanatisch. Aber wenn wir ihnen Gründe nennen können, auch die einsichtig für sie sind, ist es auch manchmal für Ungläubige leichter, das zu akzeptieren, irgendwie nachzufühlen, was das Besondere dieses Wortes ist. Letztlich brauchen sie trotzdem noch den Glaubensschritt, oder den geht es nicht, weil man Inspiration nicht beweisen kann, sondern wir können sie nur plausibel machen, wir können Indizien dafür nennen, aber wir können es nicht im mathematischen Sinne beweisen. Aber ich glaube, da ist der entscheidende Faktor, wo wir heute kämpfen müssen, und das ist ja nicht die einzige Stelle. Denkt zum Beispiel, National Geographic hat in der Mai-Nummer eine Ausgabe gegeben über das Judas-Evangelium. Da wurde dann genauso argumentiert. Ah, neue Wahrheit über Jesus und mit Jesus und über Verräter war das ganz anders. Und Jesus hätte sogar, war froh, dass Judas ihn verraten hat. Und das war der beste Jünger und der Engste und all solche Geschichten. Und da wird dann wieder argumentiert, das würde die Bibel korrigieren. Auch wieder ein Angriff auf die Inspiriertheit und den Kanon des Neuen Testaments. Wer das lesen will, in der nächsten Nummer von Bibel und Gemeinde habe ich einen Artikel darüber geschrieben, dann Auseinandersetzung. Ja, also, aber das kommt immer wieder und das wird nicht zu Ende sein damit, und da müssen wir standhaft sein und gute Argumente haben für uns und für andere. Okay.
Kommen wir da rein? Ja. Hallo. Ja. Ich habe eine Frage, und zwar im Sakrileg wird auch das Dreieck voll oft erwähnt, und zwar Petrus und, also die Frau da, was sein soll, und Jesus, da ist ja ein Dreieck zwischendrin. Und im Sakrileg wird ja gesagt, dass das die Schoß oder die Gebärmutter sein soll oder auch die Form von einem Kelch oder sowas. Und das soll ja dann auch zwei Dreiecke und die irgendwie dann eine Davidsterne geben. Hat es da irgendwie einen Hintergrund damit oder ist das alles noch rein erfunden?
Erfunden kann man jetzt nicht sagen. Es ist reine Spekulation. Weil wenn ich jetzt das Bild habe, es bezieht sich auf das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci, wo dann eben das hineininterpretiert wird, dann muss man sagen, man kann da Linien ziehen. Und es gibt auch, also die Künstler hatten sich damals überlegt, wie sie so ein Bild aufbauen. Das, was zum Beispiel relativ klar ist, das merkt auch jeder, der es sofort anschaut, in der Mitte kristallisiert sich eine Gruppe besonders heraus. Und da ist das Jesus mit Johannes, die hier in der Mitte sind, weil nämlich die beiden auch zueinander geneigt sind und dadurch am Rand eine Lücke entsteht zu den anderen Jüngern hin. Das war sehr wahrscheinlich deshalb, weil die wichtigste Person sollte besonders herausgehoben werden, musste natürlich in der Mitte sein, dass man sie sofort erkennt, und das wurde noch gemacht eben durch diesen Abstand. Und jetzt kann man da natürlich entweder ein M rausmachen oder man kann ein V daraus machen, man kann da natürlich auch ein Dreieck draus machen. Was man da genau hineininterpretiert, das ist doch reine Spekulation. Also zu sagen, jetzt Leonardo da Vinci wollte da einen Davidstern reinmachen, das ist unwahr. Da gibt es keinen einzigen Hinweis darauf. Dass man den da reinmalen kann, wenn man das will, das stimmt. Aber ob das irgendeine Aussage mit dem Bild hat, das kann kein Mensch beantworten. Es gibt auch Versuche, in anderen Gemälden sowas reinzumalen. Man kann das tun. Aber ob der Künstler das wollte, das weiß eben kein Mensch. Aber selbst wenn es so wäre, dann wäre noch die Frage, was wollte er damit aussagen? Also nehmen wir mal an, er hat das getan. Ob er dann wirklich das aussagen wollte, was Dan Brown sagt, das ist noch wieder eine neue Spekulation. Er hätte zum Beispiel, wenn er jetzt einen Jude, also den Davidstern reinmacht, wäre möglich, dass er einfach sagen wollte, Jesus der Jude. Wäre möglich. Ich müsste mal noch genau nachschauen, also im Original ist es so, dass da tatsächlich ein Wasserglas steht, weil man damals nämlich davon ausgegangen ist, das müsste ja nicht ein Kelch sein, sondern das könnte ja auch ein Wasserglas sein. Es steht da eines, es ist nicht sehr auffällig, weil eben der Leonardo da Vinci davon ausging, dass Jesus ja keinen goldenen Kelch gehabt hat, wie damals in der Kirche. Darüber hinaus müssen wir aber immer im Kopf haben, dass egal was auf dem Bild drauf ist, selbst wenn da wirklich drüber stehen würde, das ist Maria Magdalena und hier fehlt der Kelch, dann würde das gar keine Aussage über historische Wahrheiten haben, weil wir 1400 Jahre dazwischen haben. Das müssen wir immer im Kopf behalten, sodass eben diese Plausibilität, die er versucht heranzuziehen, ist nicht da. Sondern wir müssen sagen, das ist Spekulation. Es müsste dann irgendein Dokument sein, auf das man sich bezieht, und das fehlt eben. Und darüber hinaus muss man auch noch, das erwähne ich in meinem Heft, daran denken, dass dieses Gemälde zwischenzeitlich rund 10-mal restauriert worden ist, dass es noch zu Lebzeiten von Leonardo da Vinci so verschwommen war, dass Leute gesagt haben, man würde nichts mehr darauf erkennen. So müssen wir sagen, das, was heute auf dem Bild ist, ist sowieso das Ergebnis von vielen Restaurationen. Es gab dann Wasserschäden, alles Mögliche war da verlaufen, sodass das jetzige Bild sowieso sehr mit Vorsicht interpretiert werden sollte, wenn man da irgendetwas festlegen will auf die wirkliche Aussage von Leonardo da Vinci. Also auch das muss man noch beachten. Und wie gesagt, mit diesen, das ist zum Beispiel, manche sagen auch, sei nur ein V. Und was jetzt nur das V bedeutet, das könnte einfach heißen, hier ist die wichtige Person. Ob es ein Dreieck ist, weiß man nicht. Wenn es ein Dreieck ist, könnte es ein Hinweis auf die Trinität sein, zum Beispiel. Er sagt natürlich, das sei ein weibliches Symbol. Aber ob es ein weibliches Symbol ist, ist ja reine Interpretation von ihm. Denn in der Zeit der Renaissance waren dreieckige Symbole meistens nicht Weiblichkeitssymbol. Das kam erst im Feminismus auf, in der Neuzeit. Sondern Dreiecke waren meistens ein Hinweis auf die Trinität. Weil bei religiösen Bildern war das natürlich viel naheliegender. Und so wäre es eine Möglichkeit, dass hier darauf hingewiesen wäre, so Jesus war Gott, zum Beispiel. Also das heißt, diese Interpretationen, die sind häufig sehr an den Haaren herbeigezogen, sind sehr problematisch, wenn man die als historischen Beweis werten will. Aber wie gesagt, ich würde auch nicht lange darüber diskutieren, das ist jetzt genau das oder das ist das, weil künstlerische Bilder immer eine gewisse Freiheit bieten. Aber dass Leonardo da Vinci eine Frau malen wollte, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil wir keine einzige Aussage von Leonardo oder einem Zeitgenossen finden, der das so sah. Und weil, wie gesagt, auch andere Jünger mit langen Haaren und ohne Bart drauf sind. Und weil eben der Johannes auch auf anderen Bildern von anderen Künstlern weiblich gemalt worden ist, weil das war sein Typus. Er war etwas, man hat ihn als weich und weiblich gemalt. Und die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass Leonardo da Vinci genau dasselbe gemacht hat, wie zahllos seine Künstlergenossen auch. Also das wäre die einfache Erklärung, die naheliegendere, und alle anderen sind, müsste man sagen, im höchsten Grad spekulativ. Also ich meine, ich könnte das ja auch machen, so Spekulationen. Das Schwierige ist ja, Spekulationen lassen sich auch nicht widerlegen. Man kann sie aufstellen, aber weil es ja keinen guten Grund dafür gibt, kann man immer sagen, es hätte so sein können, aber immer einer, der so eine neue Idee aufbringt, muss ja gute Beweise liefern. Sonst gilt es nicht. Ich meine, ich könnte euch jetzt die Argumentation aufklären, dass ich sage, dass Napoleon war Spion der Russen. Ich kann euch sogar Gründe dafür nennen, denn deshalb ist er ja wieder aus Moskau abgezogen, nicht? Ja, der wollte nicht, dass die Franzosen in Moskau siegen, deshalb sind sie abgezogen, deshalb hat er auch die ganze französische Armee kaputt gehen lassen, deshalb hat er sich auch freiwillig bei Waterloo besiegen lassen durch die Russen mit den Preußen zusammen und den Engländern, nicht? Weil er russischer Spion war, sonst hätten die ja gesiegt mit ihrer Revolution. Klingt doch erstmal auch plausibel, oder? Für euch wahrscheinlich erstmal überraschend, weil ihr in der Geschichte mal was anderes gehört habt, aber ich kann euch sagen, das war eine große Verschwörung. Das waren nämlich die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben alle Dokumente verschwinden lassen, weil die Deutschen da sollten besiegt werden und deshalb steht in seinen Geschichtsbüchern alles was Falsches dabei drin und die wollten das natürlich auch nicht preisgeben, weil ihr größter Held wäre ja sonst ein Russe, das wollten sie auch nicht machen, also haben sie alles gefälscht dabei, ne? Klingt doch auch plausibel, oder? Wäre die Idee für einen Bestseller-Roman von mir mal, oder? Ja. Ja, vielen Dank. Ich merke schon, ich habe wenigstens ein paar Kunden hier, ne? Ich stand schon dafür, ja. Also ich will euch nur mal an dem Beispiel zeigen, man kann solche Ideen plausibel erklären. Ich finde sogar Gründe dafür, ich könnte noch mehr Gründe nennen. Aber es ist natürlich vollkommener Quatsch und es gibt kein einziges historisches Dokument dafür. Und das ist einfach dieses Faszinierende an dem, es hätte doch sein können. Und man findet Gründe und man interpretiert die. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann merkt man, eigentlich sind die nicht richtig überzeugend. Und so würde ich auch sagen bei dem Bild. Okay, noch andere Stellungnahmen, Fragen, Ergänzungen?
Ja. Eine kurze Anmerkung, das ist doch eigentlich alles gar nichts Neues, was uns der Herr Braun da serviert. Ich erinnere an den englischen Dichter D.H. Lawrence, der in einer Novelle ja auch darüber spekuliert hat, ob Jesus die Kreuzigung nicht überlebt hat und auch Beziehungen zu Frauen gehabt hat. Das ist also immer wieder schon mal aufgegossen worden oder aufgesetzt worden, das Thema. Das ist sicherlich auch mal eine interessante Untersuchung wert. Wo ist das alles schon mal vorgekommen?
Ja. Also wir können sagen, dass diese Idee mit der Hochzeit Jesu und auch gerade Maria Magdalena kommt etwa auf so vor 50 Jahren. Das sind die ersten Mal hier genannt worden. Wir haben das zum Beispiel auch bei Jesus Christ Superstar mit drin. Ne? Da ist er ja auch so, kuschelt da etwas mit Maria Magdalena herum und so. Und solche Sachen sind immer wieder aufgekommen seit dieser Zeit. Deshalb sage ich auch, es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen, auch einige Argumente zu kennen. Nicht, weil diese Frage die entscheidende ist, aber weil das immer wieder benutzt wird, um Zweifel zu wecken. So etwa vor 50 Jahren. Es gibt auch schon so vage Hinweise bei Paul Renan. Der hat da so ein Leben Jesu geschrieben um 1900, kurz vor 1900 herum. Da sind auch schon mal so Ansätze, die sind allerdings nicht weit verbreitet worden. Aber seit ungefähr 50 Jahren, das kommt insbesondere auch, weil seit dieser Zeit so eine Kulturrevolution ist, könnte man sagen, in Deutschland, auch in Europa. Das ist dann die Zeit dieser 68er-Generation, von der man spricht, wo man generell alle religiösen Sachen zurückstellt. Das ist auch die Zeit, wo die Leute nicht mehr so in die Kirche gegangen sind. Wenn du siehst, 50er Jahre noch, in jedem kleinen Dorf, da sind die Leute alle zur Kirche gegangen. Jetzt kam so ein Gegenschlag und da hat man auch mit versucht, einfach die Geschichte Jesu lächerlich zu machen oder zumindest ins Menschliche hineinzuziehen. Und das kommt immer wieder und manchmal meinen die Leute, umso häufiger man es nennt, umso wahrer wird die Geschichte. Aber sie wird natürlich nicht wahrer. Sondern die historisch zuverlässigsten Dokumente, die wir haben, sind die des Neuen Testaments. Das sind die Ältesten, das sind die, die von Augenzeugen sind und selbst die Gegner des Christentums aus dem ersten Jahrhundert haben nicht bestritten, dass Jesus nicht verheiratet war, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist, das wurde selbst von seinen Gegnern nicht bestritten. Wir finden das ja selbst bei Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, erwähnt, der nicht Christ geworden ist und trotzdem darüber schreibt, ja, das ist relativ klar. Und das finden wir bei Sueton und Tacitus und so weiter, also auch römischen Geschichtsschreibern. Also es ist historisch zuverlässig, aber es ist richtig, diese Idee ist nicht von Dan Brown erfunden. Diese Beitaten, dass da eben auch noch, dass der Gral sei und dass die Templer davon wussten im Mittelalter und die Priorie de Sion, die habe ich jetzt alle nicht erwähnt, stehen in meinem Buch aber mit drin, diese Sachen und dass Mitterrand dabei ist und es heute Nachkommen Jesu gibt, das ist dann original Dan Brown, beziehungsweise der Heilige Gral und seine Erben, von dem hat er das abgeschrieben. Aber diese Idee der Ehe Jesu, die ist schon so 50 Jahre da, ist das sehr populär geworden. Gut. Noch andere Anmerkungen, kritische Art, zustimmende Art, Nachfragen oder sonst etwas?
Also das, was ich noch interessant finde, ist, dass hier, so wie in manchen anderen Gebieten, auch eine Theorie zur Wahrheit erhoben wird. Das ist ein Gedankengebäude, kann man auf die Evolutionstheorie ja auch anwenden. Man sagt ja interessanterweise Evolutionstheorie und Schöpfungsgeschichte und trotzdem erhebt man die Evolutionsgeschichte zur Wahrheit. Und ich denke, das ist eine grundlegende Tendenz, die gibt es öfter. Das kommt öfter mal, besonders in unserer mediengeprägten Gesellschaft. Und jetzt nimmt es halt auch andere Dimensionen an als noch vor 50 Jahren, wo es noch kein Internet gab und keine Medien, die wirklich innerhalb von Minuten Millionen von Menschen erreicht haben.
Ja. Ja, danke. Ich denke, das ist durchaus richtig analysiert. Durch diese vernetzte Welt gibt es auch überhaupt diesen Mega-Erfolg. Man hat auf allen Medien gleichmäßig geworben, hat natürlich Millionen in die Werbung hinein investiert. Das ist ein Grund. Der andere Grund, warum das erfolgreich geworden ist, liegt, glaube ich, auch daran, Menschen sind religiös auf der Suche. Wir sind durchaus in einer Zeit, in der religiöse Sachen nicht abgelehnt werden, sondern den Menschen suchen nach religiöser Orientierung. Aber diese religiöse Orientierung passt viel mehr zu dem Zeitgeist. Das ist ein Jesus wie wir. So können wir auch leben. Der gibt uns Orientierung, der ist vorbildethisch in manchen Hinsichten. Das ist irgendwie toll. Ich kann die Bibel so umbiegen, wie ich sie brauche. Und das kommt den Leuten entgegen. Wir sind nicht mehr in der Zeit der 50er, 60er, vielleicht 70er Jahre. Gott ist tot, gab es da als Theologie. Ihr findet heute kaum noch einen Gott ist tot Theologen. Wenn ihr eine Umfrage macht, die meisten Leute gehen davon aus, es gibt einen Gott. Viele sagen so, Jesus ist toll. Aber sie bekehren sich deshalb nicht. Das ist, also wir sind in einer anderen Zeit, da müssen wir uns auch darauf einstellen. Und das heißt, es ist auch eine Zeit, die offen ist für solche religiösen Mythen. Es gibt ja wahnsinnig viele esoterisches Zeug, was die Leute lesen und glauben. Manchmal, da könnt ihr ja die Augen aus dem Kopf fallen, was die Leute alles glauben. Also ich habe gearbeitet zum Beispiel mal so mit Sozialpädagogen im Behindertenheim. Wo die mit für Zeug gekommen sind, mal so morgens immer beim Austausch mit Sachen, also wo wir dann geplant haben, da kam die eine mit Heiledelstein, die sich umhängt, weil es ihr dann besser geht, die andere mit Farbplättchen, die sie gehabt hat und die Rückenschmerzen gehen weg. das ist ja eigentlich schon alles logisch, ist das vollkommener Quatsch. Nicht? Aber die Leute glauben daran, so wie manche kleinen Kinder dann ihre Glücksbärli gehabt haben vor ein paar Jahren oder Glückstrolle oder sonst etwas. Ich habe ja selbst unterrichtet, Grundschule, da kamen die Kinder mit sowas und haben gesagt, wenn es mir schlecht geht, der hilft mir. Also Kinder sind religiös ansprechbar, deshalb ist doch bei Harry Potter auch so ein Zauberlehrling dabei. Ihr, als ihr jung gewesen seid, habt da vielleicht Hani und Nani gelesen, war ja genau dasselbe, nur ohne Religion. Hani und Nani sind so als Kinder in einem Landschulheim, erleben alle Abenteuer, Harry Potter genauso, ist in einem Art Landschulheim, nur hier eben eine Zauberschule und dann zaubert er da herum, im Grunde genommen geht es um dieselbe Story, nur anders aufgebaut. Und dann lesen wir Michael Ende, Momo oder eben auch die Sache mit Herr der Ringe oder sowas. Ist alles mit diesem in Fantasy und Fantasie und Zauberei und Magie. Und das erfolgreichste Rollenspiel im Internet ist ja dieses, nicht Witch of Warcraft, sondern World of Warcraft. Ja genau, World of Warcraft ist das bekannteste. Und wer das sich mal angeschaut hat, das ist da mit allen möglichen Zauberschwertern und Zauberkugeln und magischen Sachen und sowas, wird da herumgemacht, weil das ist heute im Lauf der Zeit drin. Die Leute sind offen für sowas. Oder gehen wir zu den Exern Stein. Regelmäßig sind die Leute mit ihren Trommeln und tanzen da herum und machen ihre Sache wegen Sonnenwende oder wegen der Energie, die da, die kosmische Energie, die da herunterkommt und so. Das wäre in den 70er Jahren vorher unmöglich gewesen. Und da merken wir sind in einer anderen Zeit und auf diesen Zeitgeist trifft so ein Roman wie von Dan Brown und deshalb wird er so aufgesogen, weil Leute suchen nach religiöser Orientierung und deshalb glauben das ja auch viele, was da drin ist. Und da sehen wir natürlich eine Gefahr und wir müssen immer im Kopf haben, es ist Fantasie, es ist Hypothese und trotzdem nehmen die Leute es auf, weil sie danach suchen. Und das soll natürlich eine Herausforderung für uns sein, gehen wir hin zu den Menschen und geben ihnen Orientierung. Gut, danke sehr. Mikrofon kommt gerade.
Also ist es nicht auch einfach ein Geschäft, dieser Roman? Und ich glaube, dass als dritte Erfolgsgarant für diesen Roman durchaus auch herangezogen werden kann, dass eben die katholische Kirche und andere Kreise reflexartig reagieren. Und zwar in vielleicht auch überzogener Art und Weise.
Ja, also ich würde dem durchaus zustimmen, klar, das ist mit ein Erfolgsrezept und wenn man dann einen Skandal macht, so wie der Günter Grass jetzt einen Skandal gehabt hat, nicht, ich war Mitglied der Waffen-SS, habt ihr vielleicht mitgehört im Radio oder so und dann verkauft sich seine Biografie gleich doppelt so gut. Natürlich, sowas macht man immer und hier ist ein kleiner Skandal, ach, wir greifen mal die katholische Kirche an und klar, schlagen die auch mal zurück und wieder hat man große Presse und mehr Leute kaufen das. Solche Sachen hängen manchmal auch wirklich einfach mit Geldmachen zusammen. Und tatsächlich, Dan Brown will erstmal Geld machen und sein Roman ist handwerklich auch nicht schlecht gemacht, direkt für den modernen Leser, kein Kapitel über 4 Seiten oder 5 Seiten, weil Menschen heute ja nicht viel lesen. Und dann schafft selbst einer, der sonst nicht liest, schafft dann 600 Seiten, immer so kleine Bröckchen. Dann auch so wird gespielt mit allen möglichen kleinen Details, so wie ein Hüpfer bei Google oder im Internet, da mal ein Detail und hier mal eine Person und da mal etwas und so. Also es ist durchaus ein handwerklich gut gemachter Roman und immer am Ende eines 4-5-Seiten-Kapitels gibt es ein neues Rätsel, was dann im nächsten gelöst wird oder eben im übernächsten. Und insofern muss ich sagen, handwerklich ist er nicht schlecht gemacht, er ist keine hohe Literatur, ihr könnt sagen, der ist so wie Agent 007 oder Indiana Jones oder sowas, das ist ungefähr die Qualität, die ihr da habt. Das ist auch kein Roman von Weltrang, der wird in 10 Jahren vergessen sein, nur dass er bekannt war, das haben die wissen die Leute dann noch, aber der ist keine wirkliche Literatur. Auch die Handlung finde ich manchmal eher fadenscheinig. Aber es ist halt ein spannender Roman mit Action und da fliegen die Fetzen, da werden ein paar Leute umgebracht und da gibt es die Verschwörung gegen die Kirche und so ein bisschen Religion und Verschwörungstheorie und dann natürlich die große Werbemasche, Millionen ausgegeben für Werbung und das ist der Erfolg, der rauskommt. Nicht? Aber das, dieses religiöse Interesse ist ein Aspekt und der andere sind halt auch diese Dinge, durchaus. Ja. Noch etwas? Wenn nicht, dann würde ich sagen, brechen wir hier einfach mal ab und die noch Interesse haben und die noch mehr wissen wollen, können entweder in meinem Buch nachlesen, einen Moment noch, ich wollte noch beten mit euch, wenn ihr es erlaubt, ja. Oder die können doch hier bleiben und ein paar Fragen stellen, aber ich wollte wenigstens noch, das gehört doch auch mit dazu, wenn wir uns hier schon über Jesus unterhalten, über die Bibel unterhalten, dass wir noch beten am Ende, nicht? Also denke ich mal so. Also lasst uns mal beten, dann lasse ich euch gehen. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir über dich aus der Bibel zuverlässige Informationen finden und dass wir wissen, dass du Gott gewesen bist, der hier auf die Erde gekommen ist, das erfahren können in unserem Leben und dass wir wissen, dass diese Sachen, die wir in den Evangelien lesen, historisch wirklich zuverlässig sind, dass die so früh aufgeschrieben worden sind von Augenzeugen und wir danken dir dafür, dass wir nicht durcheinander gebracht werden müssen durch Schriften, die Jahrhunderte später abgefasst worden sind, die dann freie Fantasie wiedergeben. Wir möchten dich bitten, dass du uns fest an dem Vertrauen an dein Wort Gottes hältst und an dem Vertrauen zu dir, auch wenn wir solche Sachen hören und uns damit auseinandersetzen müssen. Ich möchte dich aber auch bitten, dass wir Chancen bekommen und sie dann auch nutzen, Menschen, die dieses Buch gelesen haben, die so komischen Ideen Glauben schenken, dass wir denen eine Hilfe geben können, den wahren Jesus kennenzulernen, zu sehen, was wirklich dran ist, dass sie nicht irgendwelchen Lügengeschichten und nicht irgendwelchen Fantasien nachlaufen, sondern dass sie mehr zu unterscheiden können, wo Wahrheit ist, wo Zuverlässigkeit ist und wo reine Spekulation ist. Hilft uns dabei. Amen. Okay, dann bis nachher zum Abendessen.